Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn es handelt sich um ein Interview mit niemand Geringerem als Thomas Derksen. Wenn du Thomas noch nicht kennst, Thomas ist Autor, Speaker und Unternehmer und lebt schon viele Jahre in Shanghai. Er ist einer der bekanntesten Influencer auf Social Media, der aus Deutschland in China unterwegs ist. Und ich habe kurz vor meiner Abreise in Shanghai das Vergnügen gehabt, direkt in seinem Büro, das ist wunderschön, mit ihm ein Interview zu führen. Und Thomas hat wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Wir unterhalten uns unter anderem über den chinesischen E-Commerce, die großen Chancen, eine drei konkrete Branchen, wo er sagt, das sind wirklich Zukunftsbranchen in China, die sind für Investoren besonders interessant. Wir sprechen aber auch über negative Aspekte, was sind mögliche Hypes, warum wird China immer noch negativ wahrgenommen. Aber seine These ist ganz klar, wir müssen uns mit China beschäftigen. Es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden, vor einigen Tagen auf YouTube bereits erschienen, aber für mich war es wichtig, das auch nochmal hier auf meinem Podcast zu veröffentlichen, denn es ist einfach auch ein Gespräch, was prädestiniert ist, um einfach nur zu lauschen. Deshalb viel Spaß bei dem Interview und vergesse nicht, checke auch gerne Thomas Inhalte aus. Ich verlinke die unter dem Podcast in der Beschreibung, sein LinkedIn und natürlich auch seinen Podcast, den ich absolut empfehlen kann, Made in China. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hi Thomas, herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir haben uns erst die letzte Woche zum ersten Mal überhaupt getroffen, haben gesagt, wenn wir jetzt beide in Shanghai sind, dann müssen wir auch irgendwas noch machen und haben heute gesagt, komm, lass ein Interview hier aufnehmen. Ich kenne dich schon etwas länger, weil ich deinen Podcast schon lange verfolge, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Es besteht aber die Möglichkeit, dass sich auf dem Kanal noch nicht alle kennen von mir. Deswegen würde ich sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du hier in China?
Ja, Erik, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich. Ich muss ja grundsätzlich erstmal sagen, dass ich ja nicht der große Aktienexperte bin, auch wenn ich eine Bankkaufmann-Ausbildung habe. Also ich habe meine Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln gemacht. Ich lebe jetzt aber schon seit 10 Jahren in China und hoffe, dass ich heute dir und deiner Zuschauerschaft so ein bisschen mal das Big Picture mitgeben kann, was hier in China passiert. Denn das ist oft ja auch wichtig. Ne? Wir kennen es ja von Warren Buffett, der sagt, du musst einfach die grobe Richtung verstehen, wo das alles hingeht und dir dann entsprechend dein Aktienportfolio aufbauen, es da hinlegen und in 10 Jahren guckst du nochmal nach, was daraus geworden ist. Ne? Also von daher eine große Ehre für mich, heute dabei zu sein. Was mache ich? Die Frage stellt meine Mama mir auch immer. Sagt immer, Thomas, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und das ist schwierig für mich zu beantworten. Also ich habe jetzt keinen Beruf mehr an sich. Ich bin ein Unternehmer und habe die letzten Jahre seit 2016 viel Zeit damit verbracht, Content zu kreieren. Also so klassischer Influencer war ich und habe dann bin durch die Weltgeschichte gereist. Habe viele Videos gemacht zu den Themen Reisen, Essen, Kultur und das aber auf Chinesisch für chinesisches Publikum. Also ich lebe in Shanghai seit den letzten 10 Jahren, pendel viel zwischen Deutschland und China, spreche die Sprache, bin relativ gut integriert in die chinesische Gesellschaft und verstehe die auch gut. Und mein großes Ziel ist es, Brücken zu bauen, so wie du auch, zwischen Ost und West. Und habe so die Vision, in einer Welt zu leben, wo die Grenzen, also die lokalen Grenzen wird es natürlich geben, die physischen Grenzen, aber ich meine so die Grenzen, wenn es um Wissensvermittlung zum Beispiel geht, nicht mehr da sind und wir gemeinsam voneinander lernen können und ja Innovation auf der ganzen Welt dadurch ankurbeln können.
Ist China und ist ganz speziell Shanghai, ich meine, ihr habt es hier wunderschön, muss ich echt sagen, ist sehr beeindruckend, dafür der perfekte Ort, hat es einen Grund, weil ich meine, in China ist ja eigentlich alles sehr dezentral, also wenn man auch die Firmen anschaut, die sind überall, man könnte sich alle möglichen Städte raussuchen, auch günstigere Orte als Shanghai. Warum bist du speziell in Shanghai schon so lange?
Ja, ich habe mir immer die Frage gestellt, was wäre eine Alternative mir für mich zu leben, Shanghai? Also ganz ehrlich, Deutschland kann ich nicht mehr. Also Deutschland ist zwar mein Heimatland, mein Vaterland und ich bin immer noch Deutscher. Aber in Deutschland zu leben, das kommt für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Einfach die Dynamik, die wir hier haben in Shanghai. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir am Puls der Zukunft hier sind in Shanghai. Allein wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du auf der Straße bist, wenn du dir die Autos anguckst, die wir hier haben, wenn du dir die Logistik anguckst, die wir haben, der E-Commerce, wie wir Sachen kaufen. Wir leben einfach in der Zukunft in zweierlei Hinsicht. Einmal sind wir 6 und im Winter 7 Stunden im Voraus zu Deutschland. Und Nummer 2 leben wir auch in vielen anderen Hinsichten in der Zukunft. Und von daher ist für mich Shanghai schon wirklich the place to be. Und man muss natürlich sagen, das Essen ist hier richtig gut. Es ist eine Stadt mit 25 Millionen Menschen. Wir haben hier Kultur, wir haben hier Essen. Und das zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das du in wenig anderen Orten auf der Welt findest. Also mir ist noch kein anderer Ort begegnet.
Ja, ist auch schon nochmal ein Sprung zu anderen Städten, muss man sagen. Also man hat ja sicherlich eine sehr, sehr gute Balance, auch wenn ich jetzt war ja dann letztes Jahr lange unten im Paphos-Delta. Man muss schon sagen, ist auch in anderer Hinsicht stark, aber natürlich hier in Shanghai hast du schon einen guten Mix. Und gerade langfristig, gebe ich dir absolut recht, ist wahrscheinlich Shanghai somit die beste Firma. Du hast schon angesprochen, E-Commerce, so ein bisschen ein Steckenpferd. Da haben auch meine Zuschauer unglaubliches Interesse dran. Warum? Weil natürlich viele Leute investieren in China, vor allem in E-Commerce investieren, weil sie die Unternehmen erstens schon länger kennen. Ja, teilweise wurden die auch ein bisschen gehypt früher. Alibaba, das Amazon von China. Wir wissen selbst, dieser Vergleich, der hinkt ein bisschen. Also da gibt es verschiedene Pendants. Aber vor allem, weil sie eben auch glauben, dass sie die Firmen verstehen, eher als andere. Und natürlich ist es auch legitim ein Stück weit. Die hatten ja auch große Wachstumsambitionen. Die wurden teilweise erfüllt, teilweise nicht. Jetzt momentan ist das ganz große Thema Wettbewerb. Wie siehst du das? Du bist ja in dem Thema voll drin. Wir haben jetzt viele Newcomer. Wie ist da die Situation? Siehst du da wirklich eine große Gefahr für vor allem JD und Alibaba? Also das sind die großen Aktienwerte, bedroht durch TikTok, also Douyin hier, Xiaohongshu oder wen auch immer. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, ich mache ja Social Media, das ist immer so mein Steckenpferd gewesen. Damian mit seinem Team, das ihr hier im Hintergrund seht, ungefähr 100 Leute mache E-Commerce. Und das ist aber in China und mittlerweile auch in Deutschland, muss man sagen, nicht mehr voneinander trennbar. Also das sind so wie zwei siamesische Zwillinge, die zusammengewachsen sind. Und deswegen sprechen wir hier auch eher von Social Commerce als nur von E-Commerce. Und da kommen wir auch direkt gleich zu dem Punkt, was die große Gefahr ist für Alibaba und die großen Plattformen. Das sind die neuen sogenannten Social Commerce Plattformen. Also du musst dir ja vorstellen, wir haben E-Commerce nahtlos integriert in Social Media. Das gibt es jetzt seit April auch in Deutschland. Auf TikTok gibt es den TikTok-Shop, wo du mit einem Klick Dinge kaufen kannst. Das ist hier in China schon lange der Fall und das funktioniert super. Ich habe mir letztens mal so einen Chart angeguckt, wie die Kundenwanderung und auch die Konsumkraftwanderung ist in den von den klassischen Plattformen wie Alibaba, also die haben Tmall, die haben Taobao und JD, Jingdong, zu den neuen Playern wie Douyin zum Beispiel, das chinesische TikTok. Und da habe ich gesagt, die Zahlen sind zwar zweistellige Zahlen, sind aber nicht besonders groß. Bis mir aufgefallen ist, die Legende, das war quartalsweise und nicht jahresweise. Das heißt, da ist schon ein riesiger Kundenstamm abgewandert zu Social Commerce. Man muss sich vorstellen, die Leute hier verbringen sehr viel Zeit auf Social Media, aber auch im Westen ganz genauso. Und man hat das Gefühl, wenn jemand, ein Influencer, den ich mag, mit dem ich schon eine Art Beziehung aufgebaut habe, mir etwas vorstellt, dass es eine größere Überzeugungskraft hat, als wenn das einfach nur die Marke für sich selber tut. Deswegen arbeiten die meisten Marken, die haben natürlich ihre eigenen Accounts auf Tmall und so weiter, aber arbeiten jetzt auch immer mehr mit Influencern zusammen, weil die gesehen haben, dass die wirklich diese Durchschlagskraft haben und die sind halt auf den Plattformen, die sind halt auf den Social-Media-Plattformen, wie Douyin zum Beispiel.
Ich meine, das ist ja auch KOL, das ist nochmal ein anderer Begriff teilweise. Also
genau.
Ist ja nochmal kleiner Unterschied zum Influencer im Westen, oder?
Ja, in China nicht. Also die sagen ja ungefähr das Gleiche aus. Influencer ist jemand, der Menschen influenced. Ja. Und KOL heißt Key Opinion Leader. Ich benutze die beiden Begriffe synonym.
Okay.
Also ich sehe da keinen großen Unterschied, weil jeder Influencer in China einfach auch Sachen verkauft.
Ja.
Also das ist da wirklich ein sehr, sehr fließender Übergang. Ja.
Kann man sagen, dass diese Firmen jetzt Alibaba, Taobao, JD, Jingdong, dass die Fehler gemacht haben? Weil das sind ja Firmen, die trotzdem absolut an der Zeit sind und die auch Trends kommen sehen, teilweise selbst im Regen. Und dass die jetzt das nicht gesehen haben, dass wir jetzt Douyin haben, die so stark sind, Kuaishou, Xiaohongshu, die eigentlich ihnen dort so ein bisschen ins Wasser abgraben, ist ja eigentlich überraschend, dass die nicht gesagt haben, okay, also sagen wir im Westen, was wäre passiert? Man hätte wahrscheinlich eins der Unternehmen schon längst gekauft. Die wären gar nicht so groß geworden, irgendwie, sagen wir, Xiaohongshu oder so. Oder man hätte einfach selbst was aufgebaut und hätte dann versucht, dort stärker zu konkurrieren. Das ist aber eigentlich nicht passiert. Haben die Fehler gemacht oder wie erklärst du dir das?
Bei Startups sprechen wir ja oft von Kinderkrankheiten, die die haben. Und bei so großen Konzernen wie Alibaba zum Beispiel, die haben dann so eher Alterserscheinungen, Altersschwächen. Weil die natürlich, ja, in China ist die Geschwindigkeit halt eine ganz andere. Ne? Also Alibaba ist schon ein Traditionskonzern, kann man fast sagen. Ne? Also nach chinesischen Maßstäben. Und bei solchen riesigen Organisationen, die haben natürlich ihre eigenen Schwächen. Die haben langsamere Prozesse. Die haben einen Überbau. Die müssen noch viel, viel mehr Leute involvieren, wo jemand wie Douyin zum Beispiel oder Pinduoduo, die viele Dinge viel, viel schneller entscheiden und viel schneller machen. Ich habe ein Buch gelesen von Lola Wötzel. Die hat damals das McKinsey-Büro hier aufgebaut und wir haben das Buch auch ins Deutsche übersetzt. Und die hat damals schon ein Bild vom chinesischen Business gezeichnet, was super interessant ist. Die hat gesagt, egal in welcher Industrie, man muss sich das chinesische Business vorstellen wie eine Arena, wo man 10, 15 Bullen reinbaut und die kämpfen dann gegeneinander, kämpfen um die Vorherrschaft und am Ende bleiben 2 oder 3 da. Und das sieht man, das sehen wir jetzt bei den Automanufakturen. Das sehen wir bei den Autobauern, das sehen wir im E-Commerce, das sehen wir in Biotech, in allen Bereichen. Es ist immer so gewesen in China, auch in der, zum Beispiel im Baugewerbe ist es immer so gewesen. Alle kämpfen gegeneinander, die zahlen vielleicht drauf und das ist so die chinesische Strategie und am Ende bleiben 1 oder 2, 3 große Player übrig.
Hm. Ja. Siehst du, also E-Commerce sagen, okay, ist schwierig, aber auf jeden Fall trotzdem jetzt nicht hoffnungslos, weil, also das ist auch klar, Wachstumsraten sind bei allen da. Es ist eher so, das sind die Skepsis der Investoren. Siehst du in China andere Trends, die jetzt besonders interessant sind, vielleicht noch immer so ein bisschen verkannt, wo man sagt, das ist vielleicht vielen Investoren, gerade im Ausland, gar nicht so bewusst, wo man sagt, da lohnt sich es generell. Ich erwarte jetzt nicht, dass du noch aus deiner, sagen, Bankseite oder eine Aktie sozusagen empfiehlst, aber dass du sagst, dieser Sektor ist vielleicht besonders interessant, wenn wir jetzt nach China schauen.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir alle sehr verwöhnt sind von den chinesischen Zahlen. Wenn du immer 2-stellige Wachstumsraten hast über die Jahre, dann denkst du wahrscheinlich, das wird immer so weitergehen. Das ist natürlich nicht realistisch. Ja. Ne? Ich persönlich, keine Anlageberatung, aber wenn ich persönlich mein Geld investieren würde, dann gibt es 3 Industrien, die super attraktiv sind und auch für die Zukunft, also wenn man wirklich den Warren Buffett-Ansatz nimmt und sagt, ich möchte in 20, 30, 40, 50 Jahren da Returns sind, also eine langfristige Strategie, dann haben wir Nummer 1 Biotech, wo auch Deutschland sehr stark ist übrigens. Ne? Aber hier in China sehen wir auch interessanterweise, dass zum Beispiel viele US-Unternehmen, obwohl es politisch natürlich kriselt zwischen denen, aber dass viel US-Kapital auch in chinesische Biotech-Unternehmen fließt. Warum? Weil die einmal es schaffen, sehr günstig mit wenig Kapitaleinsatz sehr gute Ergebnisse zu erreichen. Und natürlich die Verflechtung zwischen AI und den Technologien, die haben. Wir haben zum Beispiel jetzt Medikamententestung, das habe ich vor 2 Wochen habe ich mich da so ein bisschen reingelesen, dass ein Harvard-Professor, der ein Biotech-Unternehmen in den USA hat, der hat in ein chinesisches Trial-Unternehmen investiert, die so Trials machen, also Versuche in Kombination mit AI und das dann viel, viel schneller können. Die können diese Testphase von 3,5 Jahre auf 3 Monate runterschrauben. Und das ist also alles, was mit Medizin zu tun hat, mit Biotech, ist ein super unterschätzter und sehr attraktiver Markt. Nummer 2, der auch mit dem verglichen ist, verbunden ist, ist alles, was mit Gesundheit und Altersvorsorge zu tun hat. China hat eine riesige alternde Gesellschaft und diese Gesellschaft muss versorgt werden, medizinisch und auch mit vielen anderen Dingen. Also Robotik hat auch was damit zu tun. Pflegeroboter, eine große Sache hier in China. In Japan schon seit vielen Jahren ganz, ganz wichtig. Und die chinesische Regierung, die sieht das Problem ja auch. Ne? Es wird oft kolportiert, dass gesagt wird, China wird alt, bevor es reich wird. Also wenn wir auf ganz China sehen, hat das natürlich noch nicht den Wohlstand erreicht, wie Japan zum Beispiel, bevor es die Gesellschaft angefangen hat zu altern. Das ist auch ein Problem, das wir auf der ganzen Welt sehen. Und das ist ein Problem, wo es viele Lösungen braucht und wo viel Kapital in der Zukunft reinfließen wird. Wie können wir die alternde Gesellschaft versorgen? Wie können wir die Probleme, die damit einhergehen, lösen? Das ist ein super spannender. Und natürlich Gesundheit. Man muss leider sagen, dass auch in China der gleiche Trend ist wie auf der ganzen Welt, dass wir eine Gesellschaft haben, die immer übergewichtiger wird. Und die damit einhergehenden Krankheiten kommen dahin. Ne? Also,
ungesünder ernährt, muss man leider
sagen. Und ungesünder ernährt, genau. Also wir haben eine unglaubliche Anzahl an Fastfood-Restaurants hier. Ne? Also das ist natürlich, die machen natürlich auch super Geschäfte, also für Investoren vielleicht.
Ja, also KFC, Yum China hier, die laufen ganz gut teilweise.
Genau, ja, also das ist natürlich sehr smart, wenn man sowohl in die Schaffung des Problems als auch in die Lösung des Problems investiert.
Ja, ja, also das ist Diversifizierung auf hohem Niveau, ja.
Genau, also sowohl in Yum investiert, die jetzt übrigens auch wahnsinnig viel Geld in die AI investiert haben, um die ganzen Prozesse zu automatisieren. Ja. Ne? Ja. Und dann Nummer drei, eine meiner Lieblingsindustrie hier in China, wird hier Low Altitude Economy genannt. Also alles, was mit Drohnen zu tun hat, alles, was so nicht so hoch fliegt wie Flugzeuge, sondern Lieferungen hier in China, also Paketlieferungen, Essenslieferungen mit Drohnen und natürlich auch irgendwann menschliche Lieferungen. Also wir haben jetzt in diesem Jahr haben 3 oder 4 chinesische Unternehmen die Lizenz bekommen, um Personen zu transportieren mit Drohnen. Und wir hatten jetzt auch in Südchina letzte Woche hatten wir Sturzfluten und da wurden auch Menschen mit Drohnen gerettet quasi. Mhm. Ne? Also das ist eine super spannende Industrie, die natürlich hier sich durch die Verflechtung zwischen Government und Industrie viel, viel schneller durchsetzt, als wir es im Westen sehen. Und die drängen natürlich jetzt auch zum Beispiel in den Mittleren Osten, also in die Vereinigten Arabischen Emirate, weil die da so Spielwiesen haben und die Behörden da viel lockerer sind mit den Regulierungen, als wir es zum Beispiel im Westen, also in Europa sehen.
Ja, spielt es ja auf Matchwanner und die denken, nein, wenn wir es in der Wüste packen, dann können wir eigentlich auch überall hin.
Genau.
Dann werden zu Drohnen dort fliegen und wenn wir dort schaffen, was auch immer dann dort transportiert wird, dann ist es auf jeden Fall interessant. Und ich denke, ja, wie du gesagt hast, im Prinzip verschmelzen immer ganz viele Trends. Also hier natürlich ist Infrastruktur ein unglaubliches Thema. Oder sagen wir mal Gesundheit. Aber da hast du ja viele Bereiche auch wie Instant Retailing. Das sind wieder bei dir, wo man sagt, okay, wie komme ich schnell an meine Medizin dran zum Beispiel. Ja. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr spannend. Und auch ein Grund, warum ich einfach China nach wie vor sehr, sehr interessant sehe für Investments, auch einfach auch langfristig auf die Breite.
Und Smart Cities, auch so eine ganz spannende Sache. Also wir leben hier mit 25 Millionen Menschen auf einem Fleck. Das muss man sich mal vorstellen.
Kommt ja aber nicht so vor. Ne?
Und es kommt ja nicht so vor. Und ich hatte jetzt vor 1-2 Monaten noch Familie aus Deutschland hier, die das so gut in einem Satz zusammengefasst haben. Die sagt, es leben hier 25 Millionen, aber es funktioniert.
Ja.
Du musst dir ja mal vorstellen, was da für ein Rattenschwanz hinterliegt. Du musst Abwasser, ne? Du musst für Sicherheit sorgen. Du musst dafür sorgen, dass die alle mit Strom versorgt werden, dass die Schulen haben, dass die Krankenhäuser haben, dass die von A nach B kommen. Und es funktioniert ja natürlich mit Reibungen. Also wir haben ja auch viel Stau und Dinge passieren. Aber unterm Strich funktioniert es super.
Mhm.
Und wir haben jetzt heute auch ein sehr, sehr warmes Wetter. Wie kann man das zum Beispiel regulieren, dass die Leute nicht umkippen, ne? Oder dass wir irgendwie es schaffen, hier die Temperaturen runterzubekommen? Ne? Da gibt es auch viele, viele smarte Lösungen, die auch super spannend sind. Also, und wir sehen es ja auch als ein Trend der Zukunft, nicht nur in China, dass wir eine Urbanisierung haben. Immer mehr Leute ziehen in die Städte. Und wie kann man die damit einhergehenden Probleme lösen, ist auch eine Industrie, die man beobachten sollte.
Ja, auf jeden Fall, ja. Erkennst du auf der anderen Seite auch gewisse Hypes, wo du sagst, jetzt vielleicht für Investoren eher ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht sogar KI? Also wir hatten ja im Aktienmarkt ganz interessant positiv durch DeepSeek zum Beispiel, obwohl es erstmal monetär gar nicht viel bedeutet hat. Aber allein durch diesen Effekt, China kann Innovation, wer hätte das gedacht? ist dieser ganze Markt so ein bisschen in Schwung gekommen und viele Konzerne haben davon profitiert. Baidu, Alibaba. Jetzt die Frage, ist das vielleicht auch, jetzt hört man viele Sachen auch wieder negativ, DeepSeek ist noch nicht so weit. Ist das vielleicht ein Hype oder gibt es irgendwas anderes? Momentan haben wir viel, irgendwelche, weiß nicht, Spielzeug. Gibt es irgendwas, wo du sagst, was momentan vielleicht ein bisschen überhyped wird, wo man aufpassen sollte?
Ja, also bei KI denke ich nicht, dass es ein Hype ist. Es ist definitiv eine Revolution, so wie die industrielle Revolution damals.
Einzelne Firmen vielleicht? Sagst Baidu oder so? Immer, wurde mal als die große KI-Wette gespielt.
Also Baidu bin ich jetzt persönlich auch nicht so wahnsinnig bullish bei Baidu, weil die natürlich auch dieses Großkonzernproblem haben, die wahnsinnig groß viele Strukturen haben und die wollen natürlich mitspielen, aber es heißt nicht, wenn du einen Namen hast, wenn du sehr bekannt bist, dass du gut bist damit. Ja, also wir haben ja auch bei Meta gesehen, die wollten ein Metaverse schaffen, Augmented Reality und es hat jetzt auch nicht so wahnsinnig geklappt, obwohl die eigentlich ein gutes guten Background haben. Ne? Oder wir haben gesehen, dass Apple zum Beispiel Autos machen wollte, viel Geld investiert hat. Das hat nicht geklappt. Ne? Also es sind nicht unbedingt, ist nicht ein Garant für Erfolg, wenn du einen großen Namen hast. Ne? Das hat sich auch in der Geschichte gezeigt. Ne? Also viele Unternehmen, die vor 50, 60, 70 Jahren die größten Unternehmen der Welt sind, die gibt es nicht mehr. Die Marken kennt kein Mensch mehr. Ne? Also von daher würde ich nicht einfach nur auf große Namen setzen, sondern wirklich mir Zeit nehmen, mich informieren, was steckt wirklich dahinter. Ja. Das ist schon wichtig. Man sollte schon zumindest grundsätzlich verstehen, was sind die Zahlen, was sind die Technologien und wie funktioniert es.
Ja. Okay. Abschließend vielleicht so ein bisschen, also ich habe ja gesagt, ein großes Problem ist so ein bisschen die Wahrnehmung in Bezug auf die Konkurrenz, der Wettbewerb, warum viele Investoren sich momentan zurückhalten. Die letzten Monate, Jahre war es ein anderes Problem, das war die Gesamtwahrnehmung. China galt so ein bisschen als der Tyrann, gab es ganz verschiedene Gründe. Für ich erkenne definitiv eine leichte Verbesserung aktuell, seit letztem Jahr. Das hängt auch mit so zum Beispiel gelockerten Visa-Regelungen zusammen, mit ganz vielen Faktoren. Erste Frage, erkennst du das auch? Und zweitens, glaubst du, dass sich das weiter verbessert? Und sozusagen China wieder positiver wahrgenommen wird, weil es eigentlich, wie wir selbst wissen, genug Gründe dafür gibt? Oder sagst du, es war sehr schwierig, dass China sich sozusagen selbst positiv vermarktet?
Grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja keine Option, dass man sagt, arbeiten wir jetzt mit China zusammen oder nicht. Du kannst es dir nicht leisten, egal welches Land du bist, egal welche Industrie du bist, China zu ignorieren. Mein Ansatz ist immer, du musst kein China-Fanboy sein, du musst China nicht lieben, aber du musst es verstehen. Von daher finde ich es auch schockierend, wie wenig Menschen in Deutschland zum Beispiel Chinesisch lernen, wie wenig China-Kompetenz wir in Deutschland haben. Und es ist auch ein bisschen ein zwiegespaltenes Bild. Junge Leute, wenn wir zum Beispiel auf TikTok gucken, wenn ich hier auf die Straße gucke, wer hier Touristen sind, also Millennials, Leute unter 30, die kommen nach China und die haben auch ein positiveres China-Bild im Schnitt als Erwachsene zum Beispiel, die ja sich mehr vielleicht aus den traditionellen Medien informieren, die ja tendenziell schon sehr, sehr China-kritisch sind, vor allen Dingen in Deutschland. Und manchmal auch zu Recht, es gibt in jedem Land viel zu kritisieren, aber grundsätzlich schon eher, also sehr, sehr negativ sind. Ne? Und das Interessante ist ja, von alle meine Freunde, Bekannte, Businesspartner, die hier nach China kommen, die sagen, krass, krass, wie das Leben hier überhaupt ist. Viele haben ja den Eindruck, dass es hier wie Nordkorea ist. Also wenn man sich so die Berichte anguckt, ist es aber nicht. Und man muss ja klar sagen, Innovation findet hier in Asien statt. Nicht nur in China, sondern auch in Japan, Südkorea. Und wir brauchen ein Verständnis in Deutschland, in Europa für das, was in Asien stattfindet. Konsumkraft. Also ein Großteil der Konsumkraft und der zukünftigen Konsumkraft ist hier in Asien. Ja. Und deswegen ist es essentiell, es zu verstehen. Und ja, du hast recht. Also selbst in den traditionellen Medien mit DeepSeek, mit der Shanghai Automesse, mit den Innovationen im Automotive, im E-Commerce, die haben verstanden, aha, in China, da findet vieles statt, was wir einfach nicht mitbekommen. Und deswegen auch mein Statement vom Anfang, wo ich sage, also meine Vision ist es wirklich, eine Welt zu schaffen, in der Wissen grenzenlos fließt um Innovation überall anzukurbeln, dass die Leute sehen, ah, okay, das funktioniert in China und das können wir lernen. Und dieses gemeinsame Lernen, das ist so meine große Hoffnung, meine Mission, dass wir wirklich voneinander lernen können. Es geht nicht darum, dass wir Best Friends sind, das gibt es in der Weltpolitik sowieso nicht, aber dass wir wirklich diese Welt verbessern und alle Probleme, die die Zukunft mit sich bringt, sei es Klimawandel, sei es Migration, sei es der Kampf gegen Hunger, sei es alle Kriege auf der ganzen Welt, die können wir nur mit China und mit den anderen asiatischen Ländern lernen. Und deswegen freue ich mich auch, dass du so etwas machst, dass du diesen Channel hast. Es geht ja nicht nur darum, die richtigen Aktien zu kaufen, sondern wirklich Innovation zu fördern und gemeinsam zu lernen.
Absolut. Also wie ich immer sage, ich bin nicht dazu da, um Leute zu überzeugen, in China zu investieren, genauso wie du nicht da bist, um Leute zu sagen, dahin zu bringen, dass sie China mögen. Es geht einfach um Verständnis.
Genau.
Ich glaube, dass es wirklich immer wichtiger wird, egal eigentlich in welcher Lebenssituation man ist, wo man arbeitet, für fast alle ist China in irgendeiner Form relevant. Mhm. Und daher müssen wir auch sozusagen unseren Teil dazu leisten, wenn wir hier schon in China sind, glaube ich. Und sind da dran bemüht. Und da auch der Hinweis auf jeden Fall. Ich verfolge Thomas schon seit längerem. Damian ist der andere Kollege aus dem Podcast Made in China. Also von Thomas packe ich alle Links unten rein. Und den Made in China Podcast kann ich auch nochmal absolut empfehlen. Ich bin wirklich, ich würde sagen, Zuhörer seit erster Stunde fast. Also ich kenne den wirklich schon lange. Hört den auch regelmäßig. Einer der wenigen China Podcasts, die ich selbst auch konsumiere. Ihr macht da großartige Arbeit und auch habt sehr, sehr vielfältige Gesprächspartner, schöne Themen. Also kann ich empfehlen, schaut da gerne mal rein. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier auf dem Kanal warst und dass ich natürlich hier auch euer schönes Büro, ist ja ein Handelsgebäude, habe ich verstanden.
Alter. Ja, wir sitzen hier im Karlowitz Building. Also Karlowitz, das ist ein deutscher Händler gewesen vor 100 Jahren ungefähr. Wir sind hier ganz in der Nähe vom Bund und hier haben die dann fleißig Handel betrieben mit China, also von China und nach China mit Deutschland. Und deswegen haben wir hier, wenn ihr mal in Shanghai seid, kommt mal gern vorbei. Sehr schöne rote Backsteine hier außen drum und es hat eine ganz tolle Atmosphäre hier.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und hier drunter ist auch ein deutsches Restaurant.
Okay.
Falls man Hunger auf Brezel und Schweinshaxe hat, dann kann der Hunger da.
Oder bei dem heißen Wetter kann ich mir noch was anderes vorstellen.
Ja, genau.
Ja? Ja. Also, wie gesagt, vielen Dank und dann schauen wir mal, wenn wir uns das nächste Mal wieder
treffen. Erik, danke dir für deine Einladung und danke für die Aufmerksamkeit.
Bis dann.